Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Guten Morgen. Und damit herzlich willkommen zu der Sendung auf Radio 1, für die nicht nur Ihre Meinung wichtig ist, sondern vor allen Dingen auch Ihre Ideen, Ihre Themen. Wenn Sie nicht zum ersten Mal dabei sind, dann wissen Sie, ohne Sie geht hier gar nichts. Wir möchten immer gerne wissen, welches Thema beschäftigt Sie. Also ob direkt vor der Haustür in Ihrem Kiez, in Brandenburg oder in Berlin oder global betrachtet, was denken Sie, was sollte hier am Freitagvormittag ganz dringend mal ausführlich diskutiert werden? Schreiben Sie uns dieses Ihr Thema sehr gerne an die weber@radio1.de. Und worum es heute gehen soll, verrate ich Ihnen gleich. Es kommt schon ein Warm-up dazu, ein musikalisches von Simon & Garfunkel. Simon & Garfunkel gehen in den Zoo. Hier geht's allerdings, habe ich mir sagen lassen, um einen Zoobesuch auf Drogen und darum, dass wir Menschen dazu neigen, Tiere zu vermenschlichen oder ihnen menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Damit sind wir auch schon beim Thema der heutigen Sendung. In der Titelschmiede unserer Redaktion hier haben die Synapsen geglüht, als endlich dieser Titel gefunden war. Koala, Panda, Gnu. Machen wir Zoo und Tierpark zu? Also die Frage ist, wie sinnvoll, wie zeitgemäß sind zoologische Gärten Ihrer Ansicht nach? Klar, für viele Familien gehören sie dazu, zur angenehmen Freizeitgestaltung. Über 80% der Deutschen, das hat eine Forsa-Umfrage ergeben, befürworten Zoos. Der Kollege Spalek hat hier auf Radio 1 sogar enthüllt, dass er erste Dates sehr gern im Zoo getroffen hat. Also viele Menschen haben Geschichten über Zoobesuche oder schöne Erinnerungen an Zoobesuche. Aber es gibt, das wissen Sie, auch Kritik, vor allen Dingen, wenn es um artgerechte Haltung geht. Sie kennen vielleicht Rilkes Gedicht über den Panther im Zoo. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Das ist zwar poetisch, aber es ist eben auch wahr. In Zoos gehaltene Tiere zeigen Verhaltensauffälligkeiten. Zum Beispiel Elefanten, wenn die beginnen zu weben. Damit ist nicht das ehrenwerte Weberhandwerk gemeint, sondern dieses monotone Hin und Her schwenken und schaukeln mit dem Kopf. In freier Wildbahn läuft ein Elefant bis zu 25 Kilometer am Tag in einem entsprechend großen Gebiet. Das kann kein Tierpark und kein Zoo gewährleisten. Das sind also Ersatzhandlungen, die versuchen, das irgendwie zu kompensieren, was nicht zu kompensieren ist. Volker Homes, der ist Geschäftsführer vom Verband Zoologischer Gärten und der sieht, das wird Sie jetzt nicht überraschen, der sieht viele Argumente für Zoos.
Was für Zoos spricht, sind im Wesentlichen der Schutz von Arten, der Halt von Arten, die Bildung, aber auch die Forschung. Das ist eigentlich das, was moderne Zoos ausmacht. Und das Tolle an Zoos ist, dass man die Tiere sehen kann, hören, manchmal auch riechen. Ne? Wenn man in den Streichelzoo geht, dann kann man auch ein Kind, ein Tier mal anfassen, was es zu Hause nicht anfassen kann. Gerade in großen Städten wie Berlin zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, ist ein immenser Beitrag.
Das ist ein immenser Beitrag, sagt Volker Homes, der Geschäftsführer vom Verband Zoologischer Gärten. Tierschützer wie James Brückner vom Deutschen Tierschutzbund sagen aber, naja, hier geht's ja wohl eher um den Menschen und weniger um die gezeigten Tiere.
Was wir nicht brauchen, sind reine Unterhaltungseinrichtungen, wo Tiere eben zur Schau gestellt werden, wo der Besucher im Vordergrund steht, sondern aus Tierschutzsicht muss ganz klar das Tier im Vordergrund stehen.
Ja, und wenn dann aber nun mal der Panda das Aushängeschild ist, für den es natürlich auch eine besondere Anlage gibt und so weiter und beispielsweise Reptilien und insbesondere bedrohte Arten da kaum eine Rolle spielen, weil halt einfach nicht so plüschig, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob Artenschutz vielleicht doch ein vorgeschobenes Argument ist. Da widerspricht hinwiederum Volker Homes vom Verband der Zoologischen Gärten und sagt, es gibt ja einen Wandel bei der Entwicklung der Zoos.
Früher waren wir vielleicht Tierschauen als Zoos, aber heute sind es Artenschutzzentren. Und das merken Sie natürlich auch, wenn Sie mit den Menschen reden, mit der Direktion, mit den Tierpflegern. Das sind Menschen, die brennen für ihre Tiere. Und wenn man dann weiß, dass 1 Million Arten weltweit bedroht sind und dass man eben viele mit nur in die Gemeinschaft retten können wird, dann gehören Zoos einfach dazu. Wir halten etwa 10.000 Arten in Zoos global. Wir haben 400 Arterhaltungszuchtprojekte. Programme. Und damit leisten wir einen immensen Beitrag. Es gibt ja außer den Zoos kaum jemanden, der sich damit auskennt. Wie kann man mit wenigen Individuen, die dann nachzüchten und auch wieder rausbringen in die Wildnis?
Stellt sich die Frage, wie sehen Sie das? Sind Zoos wichtig, um ein Bewusstsein zu schaffen, um Wissen zu vermitteln? Was sind auch Ihre persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen an Tierpark und Zoo? Denken Sie, Tiere sind dort gut untergebracht oder empfinden Sie nur Mitleid, wenn Sie dann dort beispielsweise den Orang-Utan sehen? Zwischen Artenschutz und nicht artgerechter Haltung, sind Zoos noch zeitgemäß? Das möchten wir diskutieren und Sie können natürlich anrufen 0331 70 99 111. Wir wollen im Folgenden diskutieren, ob wir Zoos und Tierparks brauchen. Wenn ja, wozu? Ist das Entertainment? Einfach irgendwie ein schöner Sonntagnachmittag und anschließend Pommes und Eis? Oder steckt da mehr dahinter? Vielleicht Umweltbildung? Oder würden Sie sagen, Quatsch, das sind doch alles vorgeschobene Argumente. Da geht's um was ganz anderes, nämlich um Artenschutz. Was denken Sie? Dennis hat angerufen aus München. Also ich vermute, er ist Besucher, wer weiß, vielleicht sogar Mitarbeiter im Tierpark Hellerbrunn. War da vielleicht schon mal drin und der sagt dies.
Ich bin der Meinung, dass Zoos unabdingbar heute sind. Im Lichte des Artensterbens haben wir keine andere Chance, diese gefährdeten Wildtiere zu schützen. Und dafür nehmen heute die Zoos eine ganz wichtige Funktion ein. Wir können froh sein, dass wir diese Institutionen haben, die sich eben um diese wichtige Population zur Arterhaltung kümmern. Und ja, ich bin der Meinung, dass man diese Institutionen auch in allen möglichen Facetten unterstützen sollte.
Das meint Dennis, der angerufen hat und sich hier ganz klar für Zoos und Tierparks ausspricht und sagt, da wird Artenschutz und Artenerhaltung betrieben. Haben Sie da Widerspruch oder aber vielleicht Ergänzung? Dann her damit. 0331 70 99 111. Und im Folgenden hören wir Argumente, nämlich Pro und Contra Zoo. Pro kommt von Christine aus Berlin, aber auch nicht uneingeschränkt.
Meine Meinung zu den Zoos ist, dass sie auf jeden Fall benötigt werden, nicht nur zum Artenschutz, sondern auch einfach zur Bildung für die Kinder, weil ich glaube, dass heutzutage der Anschluss zur Natur mehr und mehr verloren wird. Und auch aus eigener Erfahrung natürlich als Kind war es immer schön, in den Zoo zu gehen. Aber ich finde, die Zoos müssen vollkommen neu gedacht werden und neu gestaltet werden. Ich bin ungern im Zoologischen Garten Berlin, lieber in den Tierpark irgendwie oder nach Leipzig, aber ich bin auch keine Fachfrau. Ich denke, da gibt's noch bessere Lösungen.
Also was ich da raushöre bei Christine ist, dass sie das zu beengt findet, zumindest im Zoo, und denkt, da müsste mehr Platz rein für die jeweiligen Arten. Entschuldigung, Christine, falls das falsch ist, ist meine Interpretation. Das war auf jeden Fall ein Pro in Klammern, also für derartige Tierparks, für Zoos. Und ein dickes, fettes Nein kommt von Ari.
Ja, seit ich keine kleinen Kinder mehr habe, tue ich keinen Schritt mehr in den Zoo. Sind Zoos halt im Prinzip Schmuckstücke der Städte, also Aushängeschilder, Repräsentationsorte, so wie halt Museen. Nur das Museen eben, dass da kein weh tut, im besten Fall bei den Zoos sehr wohl. Also ich halte nicht von Zoos, von mir aus können die alle dicht gemacht werden. Und da sollte man dann große Brachen, wo die hier lebenden Pflanzen und Tiere in Ruhe leben können, einrichten. Aber diese zur Schaustellen von möglichst exotischen Tieren, also siehe Panda, finde ich richtig gehend widerwärtig.
Also Ari ist richtig angeekelt und sieht, so verstehe ich das, Ari, vor allen Dingen Schmerz und Limitierung, wenn er in derartige Einrichtungen geht. Was sehen Sie und welche Gefühle löst das in Ihnen aus? Positive oder negative, möchte ich gerne wissen. 0331 70 99 111. Und im Folgenden lernen Sie Tobi kennen. Hallo Tobi.
Hallo Katja.
Und ich weiß, dass du, wir haben uns aufs Du eben gerade noch schnell verständigt, dass du ein großer Fan von Zoos und entsprechenden Einrichtungen bist, dass du sogar eine Jahreskarte hast. Warum?
Also ich habe eine Jahreskarte für den Berliner Zoo, hatte 15 Jahre lang einen Tierpark. Als ich dann näher an den Zoo gezogen bin, habe ich mir eine für den Zoo geholt, weil ich das als sehr guten Zufluchtsort sehe, um meine Gedanken zu ordnen und irgendwie mich aus der Großstadtwelt so ein bisschen auszuklinken. Mhm.
Wo klingst du dich dann ein? Ins Thema Artenschutz oder ins Thema Knasthaltung, was ja so der Gegenpol wäre? Oder ist dir das eigentlich beides wurscht? Weil was du gerade geschildert hast, klingt ja eher so nach Meditation und Rückzug ins Innere.
Ja, Meditation ist ein bisschen zu hoch gegriffen, würde ich sagen. Also ich sehe viele Probleme, viele Kontraargumente gegen den Zoo sind bestimmt nicht ungerechtfertigt. Und ich glaube aber, dass Zoos wichtig sind, um überhaupt ein Bewusstsein für Tiere zu schaffen. Gerade bei Kindern, dass sie damit konfrontiert sind, wie sind Tiere überhaupt, wie, dass sie die wahrnehmen, dass sie die auch riechen und sowas. Und ich glaube, ich würde mich ja auch als Tierfreund bezeichnen, obwohl ich in den Zoo gehe. Und ich glaube, das wäre nicht so, wenn ich nicht so oft in den Zoo gegangen wäre, auch als Kind. Wobei ich sagen muss, dass als ich Kind war, waren die Zoos noch was völlig anderes, weil der Ansatz einfach noch ein anderer war. Die haben mit den heutigen Zoos sehr wenig zu tun gehabt.
Insofern, und, als dass die früher viel beengter waren?
Die Haltungsbedingungen waren einfach viel, viel schlechter noch. Und da hat sich in den letzten 20, 30 Jahren einfach eine Menge getan. Ich bin auch zwischendurch mal 10 Jahre nicht in den Zoo gegangen, weil mir bewusst geworden ist, was das eigentlich für Orte waren, an denen ich als Kind war. Als Kind sieht man das natürlich alles ein bisschen unreflektiert. Da freut man sich, man sieht einen großen Elefanten und ist beeindruckt. Und dann habe ich das lange ausgesetzt. Und dann bin ich aber mal wieder hingemerkt und mir ist aufgefallen, wie viel sich in dieser Zeit doch entwickelt hat. Und wie, ich glaube, man bekommt im Zoo Respekt für ein Tier, wenn man sieht, dass das Tier im Zoo auch mit Respekt behandelt wird.
Und das ist ein Argument, Tobi, Entschuldigung, dass ich unterbreche, das ist ein Argument, das kommt ja ganz oft, also man erlernt den Respekt vor der Tierwelt, man bekommt ein Verständnis, man entwickelt auch eine Bildung und ein Bewusstsein zu dem, was wir da gerade dabei sind, alles auszurotten. Und das sind Argumente, ich höre die, aber frag mich immer, ist das wirklich so? Wird das umgesetzt in praktisches Handeln? Wenn das so wäre, ja, dann könnten ja die Tausenden und Abertausenden von Zoobesuchern und von Kindern, die seit frühester Jugend eben diese Tiere dort sehen, sich gar nicht mehr umweltschädlich verhalten danach, weil sie haben ja schon was gelernt darüber.
Nein, die Frage wäre ja, wie wäre es erst, wenn es die Zoos nicht gäbe und nicht das Bewusstsein, was da geschaffen wird? Also ist es ja nicht so, dass jeder da hingeht und danach dann ein ausgetauschter Mensch ist. Aber vielleicht ist es, dass in der Grundhaltung sich doch was verändert. Und wenn es nur bei einem gewissen Prozentsatz der Leute ist. Aber ich glaube halt, dass dieses Artenschutzargument, was immer angeführt wird, finde ich so ein bisschen zwiespältig, weil es gibt durchaus Tierarten. Der Wisent wird ja immer gerne angeführt, der durch Zoos gerettet wurde. Oder der Wald.
Und wieder ausgewildert.
Genau, die Waldraps werden jetzt mit großem Aufwand wieder ausgewildert und so. Das funktioniert bei Pflanzenfressern ganz gut. Bei vielen Raubtieren, also ich denke, der Amur-Leopard zum Beispiel wird vermutlich in wenigen Jahren nur noch in Zoos zu sehen sein. Und dann wird die Art dann wahrscheinlich auch erhalten bleiben können. Die Frage ist nur, kann er jemals wieder ausgewildert werden, weil natürlich im Zoo die Tiere nicht das Jagen lernen. Und deshalb meine ich, das wird immer als Nummer eins Argument angeführt, dass der Artenschutz so wichtig ist. Ich glaube, das Bewusstsein, die Bewusstseinsstärkung ist noch deutlich wichtiger. Und ich glaube, wie gesagt, dass Zoos, dass manche Tiere auch in heutigen Zoos oft ein besseres Leben haben, als sie in der ja doch durch den Menschen sehr zerstörten freien Wildbahn haben. Also ich wäre lieber ein Orang-Utan im Leipziger Zoo als auf Sumatra, wo mir die Waldarbeiter die Hütte abbrennen.
Oh wow, interessanter Vergleich. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, aber vielleicht haben ja die Hörerinnen und Hörer eine Antwort darauf, ob sie lieber ein Orang-Utan auf Sumatra wären oder im Leipziger Zoo. Wirklich interessant. Besten Dank für den Anruf und für die vielen Argumente für einen Zoo. Vielleicht wollen Sie sich anschließen, vielleicht haben Sie Ergänzung, vielleicht Widerspruch. 0331 70 99 111. Ich habe Sie gerade hingewiesen auf die Umfrage, die wir auf radio1.de geschaltet haben. Gehen Sie gern in den Zoo oder in den Tierpark, fragen wir Sie da. Aktuell versammeln sich glatte 60% hinter Ja, 40% hinter Nein. Wenn Sie denken, völlig falsches Bild, da muss mein Senf noch mit dazu, bitteschön, gehen Sie auf radio1.de, dann müssen Sie runterscrollen und da kommen Sie zu unserer Umfrage. Und wie gesagt, Sie können weiterhin auch anrufen unter 0331 70 99 111. Wir sind Artenschutzzentren, wir sind Forschungs- und Bildungseinrichtungen, sagen die Zoos und Tierparks. Nee, ihr seid Tiergefängnisse, sagen Kritiker, ihr macht Tiere krank. Wie sehen das die Leute beim Deutschen Tierschutzbund? Das kläre ich jetzt mit Lea Schmitz von selbigem Deutschen Tierschutzbund. Schönen guten Morgen, Frau Schmitz.
Hallo, guten Morgen.
Gibt es einen Zoo oder einen Tierpark, den Sie gern und guten Gewissens besuchen?
Also ich sag mal so, jeder Tierpark und jeder Zoo hat irgendwo Punkte, die verbesserungswürdig sind. Also es gibt jetzt nicht den einen Vorzeigezoo, wo man sagen kann, da ist alles super, alles problemlos, da kann ich guten Gewissens hingehen. Natürlich gehen wir auch als Tierschützer in die Zoos, um uns das anzuschauen, aber man hat doch dann immer wieder Kritikpunkte oder sieht hier und da Haltungen, die doch nicht ganz so up-to-date sind, wie das vielleicht sein sollte heutzutage.
Dann schauen wir uns eine solche von Ihnen kritisierte Haltung an, die von Elefanten in Zoos. Sie sagen, die bräuchten mindestens einen Hektar Fläche, werden aber oft gerade mal auf einem Quadratkilometer gehalten. Was spricht denn noch gegen die Haltung von Elefanten im Zoo Ihrer Ansicht nach?
Bei Elefanten ist es eben auch das Sozialgefüge, was sehr, eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also Elefanten leben ja in Familienverbänden und in Zoos ist es oft so, dass die Tiere dann mehr oder weniger wild zusammengewürfelt sind, was dann eben zu Problemen führt. Und grundsätzlich ist es bei vielen Tierarten, also bei Elefanten, aber auch bei gerade bei Delfinen, Eisbären, die sehen wir auch sehr kritisch, ist es immer schwierig, was Gehege, Fütterung, Sozialstruktur, Beschäftigungsmanagement angeht. Da sind diese Tiere einfach nicht optimal in Gefangenschaft zu halten.
Sind Tiere denn überhaupt in irgendeinem Fall optimal in Gefangenschaft zu halten?
Ja, also ich glaube, man muss klar sagen, dass ein Zoo natürlich nie die Natur 1:1 abbilden kann. Das ist logisch. Aber natürlich sollte es bestmöglich passieren und ein Tier sollte so gehalten werden, dass es keine Schmerzen, Leiden erfährt, dass es keine Verhaltensstörungen entwickelt, wie man das kennt von Großkatzen, die immer auf und ab laufen oder von Elefanten, die mit dem Kopf hin und her weben. Das sind also Anzeichen dafür, dass die Haltung nicht optimal ist. Es gibt Tierarten, das ist unproblematischer, gerade eben heimische, also aus unseren Breitengraden, Tierarten, die man besser halten kann. Das muss man wirklich für jede Tierart abwägen. Und muss halt bei manchen eben auch sagen, diese Tierarten gehören nicht mehr in Zoos.
Sie haben eine Menge Kritik, Sie haben auch einiges davon gerade artikuliert. Wie sieht denn Ihr Austausch aus mit den Verantwortlichen in Zoos? Bezweckt Ihre Kritik da was?
Also wir sind da im Austausch. Wir waren zum Beispiel auch mit dem Deutschen Tierschutzbund beteiligt an der Überarbeitung des sogenannten Säugetiergutachtens, das quasi so eine Richtschnur gibt, wie Tiere in Zoos zu halten sind, also Säugetiere in Zoos zu halten sind. Da haben wir uns fachlich eingebracht, konnten natürlich nicht alles das durchbringen, leider, was wir gerne gehabt hatten. Also sehen daher dieses Säugetiergutachten auch weiterhin als verbesserungswürdig an, weil es eben auch häufig noch hinter internationalen Standards zurückbleibt. Wir sind da weiter im Austausch, üben natürlich auch immer wieder Kritik, geraten mal hier und da vielleicht auch mit dem Zoo aneinander, aber letzten Endes ist unsere Position ja die, dass wir Zoos nicht grundsätzlich ablehnen, sondern wir sagen einfach, es gibt Haltungen, da muss nachgebessert werden und es gibt Tierarten, die nicht in Zoos gehören.
Es gibt ein großes Argument, das wird immer wieder ins Feld geführt für Zoos, nämlich Bewusstseinsbildung bei den Besuchern, Verständnis für die natürlichen Lebensräume und für die Bedrohungen, denen diese Tiere ausgesetzt sind. Die Kollegen von Peter, der Organisation, sagen, die tragen überhaupt nichts bei zur Bewusstseinsbildung, die Zoos. Haben die Kolleginnen und Kollegen recht?
Ja, das ist leider schon so. Also bei dem einen oder anderen Besucher vielleicht schon, aber ich glaube, der Großteil der Besucher geht doch eher in den Zoo, um einen schönen Tag zu haben, um sich zu amüsieren. Und da ist es jetzt nicht so, dass man irgendwie nach Hause kommt und dann den eigenen Konsum überdenkt oder anfängt, Energie zu sparen oder zu spenden für den Schutz von Lebensräumen. Ich glaube, so ein Bewusstseinswandel wird da tatsächlich nicht wirklich groß angestoßen.
Wäre das denn möglich? Könnten Zoos das leisten, wenn sie sich anders aufstellten?
Also die Bildungsarbeit kann natürlich in dem einen oder anderen Zoo sicherlich noch ausgebaut werden. Und für uns wichtig ist eigentlich wirklich der Aspekt des Artenschutzes, den die Zoos ja auch so ein bisschen vor sich hertragen als Argument, mit dem sie ihre Existenz rechtfertigen. Und dass man da einfach auch Projekte unterstützt als Zoo, die quasi in den Lebensräumen stattfinden. Also dass jedes Erhaltungszuchtprogramm im Zoo auch verknüpft ist mit einem Projekt, das zum Erhalt der Lebensräume beiträgt. Weil es bringt halt auch nichts, diese Tiere im Zoo zu erhalten, zu bewahren, während wir die Lebensräume zerstören und die Tiere eh nie wieder ausgewildert werden können. Also das ist eben auch nicht das Ziel des Ganzen.
Sagt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund. Mit ihr habe ich gesprochen über Sinn und Unsinn von Zoos. Und sie findet Argumente für beide Seiten. Besten Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Auf radio1.de fragen wir Sie, gehen Sie gerne in den Zoo oder in den Tierpark? 64% der Menschen, die bislang mitgemacht haben, sagen ja, gehe ich gerne hin. 36% sagen nein. Und diese Meinungen pro und contra finden sich auch bei Ihnen, die Sie bei uns anrufen.
Ich bin eine Mutter von 4 Kindern und eine Oma von 5 Enkeln und habe schon lange eine Jahreskarte. Und wissen Sie, ich bin der Meinung, das größte Plus ist, dass eben Kinder einfach überhaupt durch den Zoo das Interesse an den Tieren und an den Lebensumständen eventuell dann überhaupt erhalten. Wie sollte das auch sonst gehen? Die wenigsten Menschen sind in der Lage, jetzt in die freie Wildbahn zu fahren, und das finde ich einen sehr großen Vorteil. Und ich finde auch, das überwiegt, ja.
Das sagt Marlies, und sie kommt hier mit dem Bildungsargument. Also dort lernen Kinder, dort lernen auch Erwachsene was über Tiere. Und Bernd sagt, nö.
Tierpark habe ich immer so meine gemischten Gefühle. Auf der einen Seite ist es für Kinder sehr schön. Auf der anderen Seite, wenn wir da durch sind, habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich mir das so vorstelle, als wenn man lebenslänglich unschuldig eingesperrt ist. Für mich sind die wenigsten Tierarten artgerecht zu halten. Wenn ich die Rehe von den Greifvögeln sehe, der macht den Flügelschlag, der Adler, und dann ist er schon am anderen Ende. Also da kann ich überhaupt gar nicht mit umgehen.
Also Bernd sagt, mich deprimiert das eher. Das ist ja lebenslänglich, und zwar unschuldig lebenslänglich. Was denken Sie und welche Argumente finden Sie für beide Seiten? 0331 70 99 111. Eine Arche hinter Gittern? Fragezeichen. So war eine Sendung von Deutschlandfunk Kultur überschrieben zum Thema Sinn und Unsinn von Zoos. Und das bringt den Widerspruch, der in solchen Einrichtungen liegt, vielleicht ganz gut auf den Punkt. Was eine Vertreterin des Deutschen Tierschutzbundes von Zoos hält, haben wir vor einer halben Stunde hier im Programm gehört. Jetzt hören wir, was Andreas Knierim zu sagen hat als Direktor beider Berliner Einrichtungen. Er verantwortet also sowohl den Tierpark als auch den Zoo in Berlin. Guten Tag, Herr Knierim.
Ja, schönen guten Tag.
Können Sie alle Tiere, die aktuell in Ihren Einrichtungen gehalten werden, artgerecht halten?
Wir versuchen es. Was heißt artgerecht? Wir haben da vielleicht ein etwas anderes Bild, als sich viele das vorstellen. Weil für uns ist artgerecht ja auch durchaus angepasst zu den Gruppen, die wir haben. Wie alt sind diese Tiere? Das kann man nicht überall über einen Kamm scheren. Das werden Sie wahrscheinlich auch sehen in Ihrem Umfeld. Alleine schon zu Hause, die Großmutter über 80 hat ein anderes Anspruchsverhalten. Und so sehen wir das bei unseren Tieren auch. Wir haben zum Beispiel eine uralte Gorilladame hier, die älteste Gorilladame der Welt. Die will mit ihren Artgenossen gar nicht mehr zusammenleben. Die hat ein ganz anderes Anspruchsverhalten, auch schon zu Nahrung. Die kann gar nicht mehr richtig kauen, und trotzdem, und wir pflegen sie so richtig dafür sogar. Also was ist artgerecht? Das ist tatsächlich, gehört in die Hand auch von Fachleuten, und die sind wir.
Jetzt hat mir Alice geschrieben aus Pankow, dass sie grundsätzlich gern mit ihren Kindern in den Zoo geht, dass sie aber mit dem Berliner Zoo ein Problem habe. Sie schreibt, ich finde, dass die Haltung der Tiere dort nicht mehr zeitgemäß ist. Zum Beispiel komme ich gegenüber meinen Kindern auch in Erklärungsnot, warum die Tiere merkwürdige Verhaltensmuster zeigen. Es liegt ja auf der Hand, dass Raubkatzen auf so kleinem Raum verhaltensauffällig werden, schreibt Alice und sagt, ich glaube, der Berliner Zoo müsste komplett umgebaut werden. Vielleicht sollte man lieber einige Arten auf andere Zoos verteilen und bestimmten Arten dafür einfach mehr Lebensraum geben. Stimmen Sie der Hörerin zu?
Na, ich hätte ihr zugestimmt, wenn sie vor 30 Jahren gekommen wäre. Da hätte ich tatsächlich auch was natürlich die Katzenanlagen anging, hatte ich da deutliche Vorbehalte. Das alte Raubtierhaus war tatsächlich absolut historisch nur noch. Aber das kann man mit dem heutigen Raubtierhaus sicherlich nicht mehr vergleichen. Da sind die Anlagen eher Suchbilder. Wir versuchen ja heute, ich sag mal, Ersatzlebensräume für die Natur zu schaffen. Und in der Tat, bei bestimmten Tierarten wird das zunehmend schwieriger. Und wir sehen eben auch Sozialgruppen, die wir heute aufrechterhalten wollen. Wir wollen viele Tiere zusammen manchmal halten, aber manchmal auch nur Einzelgänger. Und das heißt eben auch, dass die Tierarten sich verstecken können und die Menschen diese Tiere gar nicht mehr so gut sehen. Und das alles muss zusammengefügt werden. Aber das machen wir ja schon. Ich bin jetzt seit 9 Jahren hier in Berlin. Ich bin auch ganz ehrlich, wir haben hier sehr viele Baustellen vorgefunden und die bauen wir nach und nach ab. Und ich glaube, sehr, sehr vieles haben wir heute schon in die richtige Richtung bewegt und einiges kommt noch dazu.
Ein großes, gewichtiges Argument pro Tierpark und Zoo ist immer die Bildung, die dort vermittelt werde. Die Besucher, Besucherinnen würden dort lernen, was sie tun müssen, um den gezeigten Tieren den natürlichen Lebensraum zu erhalten. Ich habe, wie gesagt, vor einer halben Stunde mit Lea Schmitz gesprochen vom Deutschen Tierschutzbund und die sagt, stimmt so nicht.
Bei dem einen oder anderen Besucher vielleicht schon, aber ich glaube, der Großteil der Besucher geht doch eher in den Zoo, um einen schönen Tag zu haben, um sich zu amüsieren. Und da ist es jetzt nicht so, dass man irgendwie nach Hause kommt und dann den eigenen Konsum überdenkt oder anfängt, Energie zu sparen oder zu spenden für den Schutz von Lebensräumen. Ich glaube, so ein Bewusstseinswandel wird da tatsächlich nicht wirklich groß angestoßen.
Und ich muss sagen, ich habe auch noch nicht gehört, dass Menschen nach einem Zoobesuch sich dann eingehend, keine Ahnung, mit dem Palmöl in ihren Lebensmitteln beschäftigt haben und folglich auf das verzichten. Kennen Sie Beispiele für so einen Bewusstseinswandel?
Doch, wir sehen das. Tatsächlich ist das etwas noch, ich sag mal, relativ jung, dass wir uns auch mit diesen Themen beschäftigen. Also nicht nur eben, wie sieht ein Tier aus und welche Nahrung nimmt es zu sich und wie heißt es im Lateinischen, sondern tatsächlich, dass wir Lebensräume darstellen. Wir sehen das ganz gut drüben im Tierpark zum Beispiel. Dort haben wir das Alfred-Brehm-Haus umgebaut und das ist ein Urwaldthema dort und da gehen wir explizit genau auf diese Themen auch ein. Und da kann man sehr genau sehen, wie wir uns oder wie wir hoffen, dass wir gerade über die Jugendlichen, über die jungen Menschen, also sprich Kinder, auch die Familien da hineinführen. Letztendlich ist es ein langer Weg, aber die Fragestellung ist, da muss jeder, sage ich mal, eine Abschlussprüfung haben, wenn man aus dem Zoo geht, um das dann zu erfüllen. Das haben wir ja bei allen anderen Kultureinrichtungen auch nicht, beim Museum da auch nicht. Ob wir wissen nun, wie ein ägyptischer Sarkophag ausgestattet sein muss. Der entscheidende Punkt ist, wir haben bei uns hier in Berlin, wir sind natürlich Schwergewichte, wir haben in guten Zeiten tatsächlich über 5 Millionen Besucher gehabt. Und wenn von diesen 5 Millionen Besuchern auch nur 10% mit einer anderen Geisteshaltung nach Hause gehen, haben wir bereits schon sehr, sehr viel gewonnen. Sie müssen sich einfach die Vielfalt vorstellen. Und wir glauben ganz sicher, dass wir mit dem Thema Tier und Natur, und das setzen wir eigentlich als wichtiges Headline, dass wir schon viele Menschen erreichen. Und besonders in diesem urbanen Raum brauchen wir eigentlich heute zoologische Gärten, um die Menschen überhaupt in so einen Naturraum zu bringen. Übrigens, wir haben ja nicht nur die Tierhaltung hier, sondern wir haben einen Baumbestand, wir haben eine Vegetation. Ich finde es sehr wichtig, dass wir die Faszination für das Thema Tier und Natur wieder stärker in den Vordergrund stellen. Und das tun wir eben auch mit unseren Bildungsangeboten. Und die müssen eben für alle, Inklusion ist ein wichtiges Sprichwort, für alle eben auch geeignet sein.
Ganz zu Beginn der Sendung hat mich ein Hörer angerufen, Tobi, und der ist ein großer Fan von Tierpark und Zoo, hat eine Jahreskarte, ist regelmäßig da und der sagt, ich wäre lieber ein Orang-Utan im Leipziger Zoo als auf Sumatra. Sie auch, Herr Knierim?
Also ich wäre auch gerne ein Orang-Utan erstmal, weil die Orang-Utans sind faszinierend. Also wie sie stringent auf etwas zugehen und man ihnen nicht in den Kopf wirklich schauen kann. Also ich sage immer, unsere Orang-Utans beobachten die Besucher, aber nicht umgekehrt. Aber
und wo würden Sie als solcher leben wollen? In dem vermeintlich natürlichen Habitat oder im Leipziger Zoo?
Im Leipziger Zoo wären sie sehr gut gehalten. Das wäre sicherlich ein sehr guter Ersatzlebensort, tatsächlich für Sumatra. Aber mir wäre es natürlich lieber, wenn wir beide schaffen, dass wir eine Arche Noah der Gene schaffen, auch in den zoologischen Gärten, damit in Zukunft wir auch wieder den Naturraum damit füllen könnten. Weil derzeit ist die Biodiversität ein riesiges Problem neben dem Klimawandel. Und das ist ja nicht umsonst von, ich sag mal, von der Staatengemeinschaft international als zweitwichtiges Thema erkoren. Und dem wollen wir uns stellen und deswegen tun wir deutlich mehr auch für den Artenschutz als sicherlich vor 20 Jahren. Das war damals zu kurz gekommen, aber das ist bei uns letztendlich etwas, was sehr progressiv behandelt wird.
Sagt Andreas Knieriem und der ist Direktor von Berliner Tierpark als auch Zoo. Besten Dank für das Gespräch.
Danke.
Ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben, die Radio 1 Musikredaktion verfolgt einen Plan mit der heutigen Musikauswahl. Vorhin hatten wir Underwater, vorhin hatten wir eine Nummer, da ging es um Love und jetzt die Synthese Smoke City Underwater Love. Hier gehört auf Radio 1. Wir sprechen heute in dieser Sendung über Sinn und Unsinn von Zoos und geschrieben hat mir Philipp, ich glaube bezugnehmend auf das Gespräch, das ich eben mit dem Berliner Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem geführt habe. Und Philipp schreibt, dass man lieber ein Orang-Utan im Leipziger Zoo wäre als auf Sumatra, ist eine rein auf menschlichen Maßstäben beruhende Aussage und hat nichts mit Tierliebe zu tun. Wenn man den ganzen Aufwand und das Geld, welches weltweit in Zoo fließt, dafür verwenden würde, den natürlichen Lebensraum dieser bedrohten Tiere zu schützen, bräuchte man keine Zoos. Bildung kann man sich auch durch Dokumentation holen, meint Philipp. Und angerufen hat Renate und sagt Folgendes.
Viel besser finde ich ja diese Wildtierparks, zum Beispiel Großschönebeck, wo Tiere in Gruppen, in Familienverbänden gehalten werden, wo man schon mal länger stehen bleiben und suchen muss, wo sind die jetzt, was machen die eigentlich alle und die nicht vorne zum Zaun hier laufen kommen, weil sie Futter haben wollen. Das finde ich wesentlich besser, denn wer in einen Zoo oder Tierpark geht, der muss ja nicht unbedingt einen riesen Spielplatz finden, um die Kinder zu bespaßen. Der muss nicht an jeder zweiten Ecke einen Kiosk finden, um sich zu verköstigen, sondern ich gehe dahin, um Tiere zu sehen.
Sagt Renate und gibt deswegen Wildparks den Vorzug. Gemeldet hat sich auch Christoph.
Und wenn Zoos, dann müsste man wirklich zum Beispiel aller Elefanten kein Auslauf, dann müsste man die auslagern in riesige Gebiete in Brandenburg oder man müsste denen den halben Flughafen Tempelhof zur Verfügung stellen, ne? Und da ein Elefantengehege bauen. Ne? Also dieses Opfer müsste man dann bringen. Ne?
Also wenn so, dann mit viel mehr Platz, meint Christoph. Sie können Ihre Ergänzungen loswerden unter 0331 70 99 111. Und wir diskutieren in dieser Sendung weiterhin über Sinn und Zweck von Zoos und über die Frage, ob wir da guten Gewissens oder allerhöchstens mit Bauchweh reingehen können in entsprechende zoologische Gärten oder Tierparks. James Brückner ist beim Deutschen Tierschutzbund und der sagt, insbesondere bei einer Tiergruppe sollten wir uns da ernsthaft Gedanken machen, nämlich bei Affen, bei unseren nächsten Verwandten.
Also aus meiner Sicht haben wir zumindest bei den Menschenaffen auch eine ethische Komponente, wo man eigentlich sagen muss, die sind uns so ähnlich. Wir wissen, die haben eigentlich ein Ich-Bewusstsein, die können in die Zukunft planen und denken. Schimpansen, weiß man, die haben auch eine Art Kultur. Da muss man schon, denke ich, auch als Gesellschaft mal das hinterfragen, ob man es noch gewährleisten kann, unsere nächsten Verwandten im Zoo zu halten.
Das ist die Frage, die James Brückner vom Deutschen Tierschutzbund aufwirft und gemeldet dazu hat sich Andreas aus Friedrichshain und ich glaube, der sieht es ähnlich.
Was die Besucher in den Zoos sehen, das sind Tiere, die ihre natürlichen Verhaltensweisen und Bedürfnissen überhaupt gar nicht nachkommen können. Vögel können nicht fliegen wie in Freiheit gepaart, beispielsweise können sich nicht so bewegen und Affen natürlich auch nicht. Das Eigentliche, was aus meiner Sicht die Zoobesucher sehen, sind für Lebewesen, die ein völlig falsches Bild über die Tiere abgeben. Einfach mal andersrum betrachtet, wie würden wir uns denn fühlen, wenn wir irgendwie eingesperrt wären und von anderen so vorgeführt und betrachtet werden? Einfach mal drüber nachdenken.
Und das ist ja vielleicht eine Frage, die sich wirklich ganz gut an Menschenaffen anknüpfen lässt. Die Frage, ist das ethisch vertretbar, diese unsere nächsten Verwandten im Zoo zu halten? Und genau das ist auch die Frage, die wir Ihnen jetzt stellen auf radio1.de. In unserer nächsten Umfrage, ist es ethisch vertretbar, Menschenaffen im Zoo zu halten? Und Sie haben auch da wieder nur die Möglichkeit, mit Ja oder Nein zu stimmen. Machen Sie das bitte auf radio1.de. Und wenn Sie sagen, dazu braucht es aber noch einen Erklärtext und den kann ich nicht in Ja oder Nein quetschen, dann rufen Sie gern an 0331 70 99 111. Sie haben viele Mails mir auch geschickt zum Thema Zoo, beispielsweise Inga, und die meint, gerne können ab sofort alle Zoos geschlossen werden. Ja, stellt sich die Frage, wohin dann mit den Tieren und wie weiter mit den Tieren. Aber Inga sagt, ich finde die Tierhaltung eine absolute Tierquälerei. Tiere gehören in die freie Wildbahn, nicht hinter Glas oder in Käfige. Ich komme aus Hannover, dort ist der Zoo eine reine Freizeitanlage für gelangweilte Eltern, die nicht wissen, was sie mit ihrer Brut am Wochenende anfangen sollen. Warum nicht mal den heimischen Wald besuchen oder eine Radtour? Dort kann man heimische Tiere entdecken und beobachten. Bei uns in der Nachbarschaft werden gerade alle Hecken vernichtet und dafür graue Plastikzäune aufgebaut. Seitdem gibt es immer weniger Vögel bei uns. Werden wir demnächst Amsel, Drossel, Fink und Star im Zoo ansehen müssen, wegen des Artenschutzes? Fragt Inga. Und geschrieben hat auch Ilona und sagt, ich gehe nicht in den Zoo, und die bringt nochmal ein ganz anderes Argument mit, nämlich in der heutigen Zeit wird für mich das Argument der Arterhaltung mit dem Gegenargument Ressourcenverschwendung überboten. Die extrem trockenen Sommer der letzten Jahre erlauben es nicht, dass jährlich Millionen Liter Trinkwasser für riesige Wasserbecken, Reinigung der Käfige, Sprengen der großen Anlagen und so weiter verschwendet werden. Ebenso problematisch die Tonnen von Obst und Gemüse, die verfüttert werden, in Zeiten, in denen viele Menschen zur Tafel gehen müssen, schreibt Ilona. Und Stefanie hat auch ein Argument gegen Zoos und sagt, die machen sie oft traurig, sie geht heute nicht mehr hin. Ich kann das Artenschutzargument nur als vorgeschoben betrachten und finde es irgendwie auch zynisch. Das hätte nur Kraft, wenn Tiere regelmäßig ausgewildert werden. Wie oft passiert das eigentlich? Das funktioniert doch nicht mit Tieren, die in Gefangenschaft geboren wurden und aufgewachsen sind. Und solange wir Menschen es nicht schaffen, die natürlichen Lebensräume für diese Tiere zu erhalten, sehe ich wenig Sinn darin, sie künstlich zu erhalten. Und zum Thema Bildung und Lernen sagt sie, ja, guckt euch gute Dokus an, es gibt so tolle Tierfilme. Und wenn Kinder Tiere live erleben sollen, wäre es doch besser, die heimische Natur richtig kennenzulernen. Sie ist ebenso wertvoll, und auch in Deutschland sterben jedes Jahr viele Arten aus. Das waren jetzt viele Argumente gegen Zoos. Eins dafür kommt von Annette, und die sagt, ich habe mit meiner Tochter seit klein auf eine Familienkarte für den Zoo Berlin. Wir gehen regelmäßig hin, haben dort auch den 11. Geburtstag erlebt mit Zooschule. Unter anderem, was Artenschutz betrifft, besser als mit hohem CO2-Ausstoß die letzten der Big Five in Südafrika aufzustöbern, meint Annette. Denken Sie, da fehlt noch ein Argument, dann brauchen wir das unter 0331 70 99 111. Und angerufen hat Marco, und der findet Zoos riesig.
Gerade so wie Stadtmenschen, wie viele Kinder gibt es oder auch Erwachsene, die noch nie das Tier überhaupt in echt gesehen haben und gar nicht sich vorstellen, was das überhaupt macht. Und ich glaube, da ist, glaube ich, so ein Zoo eigentlich schon ganz toll.
Ist schon ganz toll, sagt Marco. Und ich will nochmal eine Zahl fallen lassen. Insgesamt über 800 Zoos und Tierparks und Streichelzoos und Wildgehege etc. pp. Foliären, Aquarien gibt's in Deutschland. Und Elke sagt, ja, ich finde Zoos wichtig, aber müssen es so viele sein?
Was ich aber nicht gut finde, ist, dass so kleine Zoos gibt. Wissen Sie, jede Stadt muss bald ein Tiergehege oder einen Zoo haben. Denkt da gerade speziell an Luckenwalde, weil das in meiner Heimatstadt ist. So kleine Zoos können sicherlich nicht realisieren, dass es artgerecht ist. Ich sag mal, wenn es in jedem Land zwei, drei große, so wie Leipzig, ne, gibt, wo man wirklich sagt, die haben Auslauf, denen geht es gut und man kann es für Forschung, da würde sicherlich auch jeder hinfahren.
Meint Elke. Denken Sie, da müssen Sie widersprechen, dann können Sie das tun. 0331 70 99 111. Die Sendung geht langsam zu Ende. Die Sendung, in der wir darüber gesprochen haben, ob wir Zoos und Tierparks haben wollen, brauchen oder aber ganz im Gegenteil, ob die aus welchen Gründen auch immer abzulehnen sind. Und ich muss sagen, das Meinungsbild ist ein geteiltes. Es gab für beide Seiten viele und gute Argumente. Hier haben wir ein kleines Medley der Stimmen. Pro Zoo.
Meine Meinung zu den Zoos ist, dass sie auf jeden Fall benötigt werden, nicht nur zum Artenschutz, sondern auch einfach zur Bildung für die Kinder, weil ich glaube, dass heutzutage der Anschluss zur Natur mehr und mehr verloren wird.
Ich bin eine Mutter von 4 Kindern und eine Oma von 5 Enkeln und habe schon lange eine Jahreskarte. Und wissen Sie, ich bin der Meinung, das größte Plus ist, dass eben Kinder einfach überhaupt durch den Zoo das Interesse an den Tieren und an den Lebensumständen eventuell dann überhaupt erhalten.
Gerade so wie Stadtmenschen, wie viele Kinder gibt es oder auch Erwachsene, die noch nie das Tier überhaupt in echt gesehen haben und gar nicht sich vorstellen, was das überhaupt macht. Und ich glaube, da ist das, glaube ich, so ein Zoo eigentlich schon ganz toll.
Und Sie haben es gemerkt, ganz viele Argumente zielten in die Richtung Bewusstseinsbildung, Erziehung zum Artenschutz, zum Umweltschutz. Aber Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund hat das in Frage gestellt.
Bei dem einen oder anderen Besucher vielleicht schon, aber ich glaube, der Großteil der Besucher geht doch eher in den Zoo, um einen schönen Tag zu haben, um sich zu amüsieren. Und da ist es jetzt nicht so, dass man irgendwie nach Hause kommt und dann den eigenen Konsum überdenkt oder anfängt, Energie zu sparen oder zu spenden für den Schutz von Lebensräumen. Ich glaube, so ein Bewusstseinswandel wird da tatsächlich nicht wirklich groß angestoßen.
Also Bewusstseinswandel ist nicht, sagt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund. Andreas Knierim, der Direktor des Berliner Zoos und des Berliner Tierparks, sagt, Bewusstseinswandel ist doch.
Der entscheidende Punkt ist, wir haben bei uns hier in Berlin, und wir sind natürlich Schwergewichte. Wir haben in guten Zeiten tatsächlich über 5 Millionen Besucher gehabt. Und wenn von diesen 5 Millionen Besuchern auch nur 10% mit einer anderen Geisteshaltung nach Hause gehen, haben wir bereits schon sehr, sehr viel gewonnen.
Sagt Andreas Knierim. Aber Kritik am Zoo, die gab es auch und kam von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern.
Was die Besucher in dem Zoo sehen, das sind Tiere, die ihre natürlichen Verhaltensweisen und Bedürfnissen überhaupt gar nicht nachkommen können. Vögel können nicht fliegen wie in Freiheit gepaart, beispielsweise können sich nicht so bewegen und Affen natürlich auch nicht. Das Eigentliche, was aus meiner Sicht die Zoobesucher sehen, sind für Lebewesen, die ein völlig falsches Bild über die Tiere abgeben. Einfach mal andersrum betrachtet, wie würden wir uns denn fühlen, wenn wir irgendwie eingesperrt wären und von anderen so vorgeführt und betrachtet werden? Einfach mal drüber nachdenken.
Sind die Tierparks und vor allem die Zoos eigentlich überflüssig, wenn der Mensch die Natur nicht so zerstören würde oder die Umwelt, wo die Tiere leben? Und für die Kinder mit dem Argument, dass die Lebensweise und so weiter kennenlernen würden in Zoos und Tierparks, das kann ich nicht nachvollziehen. Das lässt sich besser durch Bücher vermitteln oder durch Dokumentarfilme, die es ja reichlich gibt am Markt.
Zoos werden wahrscheinlich das Artensterben überhaupt nicht aufhalten können, solange der Mensch die Welt ausbeutet und die Menschheit weiter unkontrolliert wächst, werden sämtliche Refugien der Tiere zerstört und Lebensgrundlagen. Und letztendlich kann man an sämtliche Tiere irgendwo im Labor oder in einer Art Samenbanken bunkern, ja, also für einen Tag X. Also, aber in welche Umwelt sollen die jemals freigelassen werden, ne?
Das ist natürlich auch eine entscheidende Frage. Sie haben gehört, es gab auch viel Kritik an diesen Einrichtungen. Und eine Frage, über die sich, glaube ich, wirklich lohnt nachzudenken, kam von Tobi, bekennendem Zoo-Fan.
Ich glaube, wie gesagt, dass Zoos, dass manche Tiere auch in heutigen Zoos oft ein besseres Leben haben, als sie in der ja doch durch den Menschen sehr zerstörten freien Wildbahn haben. Also ich wäre lieber ein Orang-Utan im Leipziger Zoo als auf Sumatra, wo mir die Waldarbeiter die Hütte abbrennen.
So, und ich glaube, wenn wir diese Frage für uns beantwortet haben, dann haben wir auch die Frage geklärt, ob wir demnächst in den Zoo oder in den Tierpark gehen wollen. Vielen Dank für diese rege Beteiligung heute, für Ihre guten Argumente und das Abwägen und Zuhören. Dankeschön. Was ich Ihnen noch schulde, ist der Ausblick auf die nächste Sendung. Und da möchte ich Ihnen ein paar Bilder ins Gedächtnis rufen. Vielleicht haben Sie unlängst Bilder der Vierschanzentournee gesehen, also diese künstlich beschneiten Pisten inmitten braun-grüner Landschaft und das Braun schimmert auch im Weiß immer schon so durch. Oder Sie sind wie ich seit ein paar Tagen dabei zu checken, was die Wettervorhersagen zu bieten haben für Gebirgsregionen in Tschechien oder Deutschland. Und zwar für die Schulwinterferien Ende des Monats. Also was die zu bieten haben, außer Plusgraden. Ich muss sagen, aktuell nicht so ganz viel. Ja, vielleicht sind Sie, wie ich ja auch, mit ernsthaften Wintern groß geworden, in denen Sie quasi ab Haustür Schlittschuh laufen oder Ski fahren konnten. Das scheint rum zu sein, haben wir selbst versaut. Skifahren auf natürlichem Schnee ist demnächst vielleicht ähnlich antiquiert wie keine Ahnung, Butter selbst machen im Butterfass oder Wolle selbst spinnen auf dem Spinnrad. Also irgendwas, was die Vorfahren mal gemacht haben. Sie ahnen es, worauf ich hinaus will. Wir sprechen in der kommenden Woche über Skifahren ohne Schnee und Ihre entsprechende Winterurlaubsplanung. Ich vermute, einige von Ihnen sind da schon feste dran. Dann können Sie gerne jetzt schon anrufen und sagen, was Sie da so vorhaben und welche Gefühle oder Reaktionen das bei Ihnen hervorruft. 0331 70 99 555 Skifahren ohne Schnee. Und wenn Sie es kerndoof finden, aber eine mega Idee für diese Sendung hier haben, dann schicken Sie uns die bitte an dieweber@radio1.de.